Kennt ihr das, die Situation, ihr wollt irgendjemanden ermutigen, ermahnen und vor allen Dingen beim Ermahnen und dann kriegt ihr so zur Antwort, du richtest. Ja, manchmal mag das ja auch stimmen, aber ich habe den Eindruck, dass dieses du richtest manchmal auch eine Keule ist, mit der man Gutes niedermachen kann. Ja, das Dumme mit einer Keule ist ja, da kann ich vielleicht den Tiger, der mich angreift, mit erschlagen oder abhalten. Ich kann aber auch gute Menschen damit klein machen. Und deshalb ist es spannend, wie gehen wir eigentlich damit um? Viele haben jetzt mit Sicherheit schon den Text im Ohr. Bergpredigt ist ja bekannt und wir kennen vieles davon und bei manchem klingelt bestimmt jetzt schon ganz viel. Aber ich lese uns trotzdem diesen Abschnitt nochmal vor. Ich habe hier die Elberfelder Bibel als Übersetzung. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Maß oder mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Aber wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Ich glaube, es gibt wenig Texte, bei denen ich sagen würde, die betreffen uns tatsächlich alle. Denn das ist ein Thema, mit dem haben wir alle zu tun. Ich wage mal zu behaupten, von Natur aus richten wir alle. Der eine mehr, der andere weniger, der eine härter, der andere nicht so hart. Und sei es auch nur, dass ich über den richte, der gefälligst immer richtet. Ja, also wenn ich jetzt selber mich nicht so als der Richter sehe, dann erhebe ich mich vielleicht über die, die immer richten. Aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen Richten und Ermahnen, zwischen Richten und Zurechthelfen? Und ich glaube, da gibt es zwei wesentliche Unterschiede. Das eine ist die Frage nach dem Ziel. Warum mache ich eigentlich jetzt meinen Mund auf in einer bestimmten Situation? Und ich finde da, also für mich eine Hilfe war ausgerechnet der Text, der in vielen älteren Bibeln überschrieben war, Gemeindezucht. Matthäus 18, ich hatte mal einen Kollegen, der war, bevor er Prediger wurde, Polizist. Und der meinte dann zu dem Kapitel mal, naja, das ist wie der Schusswaffengebrauch bei der Polizei. Das ist das allerletzte Mittel, wenn alles andere versagt. Fand ich interessant. Aber vor allen Dingen beim Lesen ist mir was aufgefallen. Was ist das Ziel in diesem Text? Jetzt mal an die, die den Text kennen, ohne dass ich ihn nochmal lese. Was ist das Ziel? Steht dreimal, glaube ich, drin. Zweimal auf jeden Fall. Im Text, Matthäus 18. Nee, das ist heute im Text. Ich meine jetzt in Matthäus 18. Das Ziel ist immer, den Bruder zu gewinnen, nicht ihn am Ende rauszuschmeißen. Ja, wenn dein Bruder sündigt, also je nach Textvariante, wenn er an dir sündigt oder wenn er überhaupt sündigt, so geh hin und rede mit ihm. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er nicht hört, nimm Zeugen mit, geh nochmal hin. Wenn er auf sie hört, so habt ihr ihn gewonnen. Wenn das auch nicht funktioniert, so bringt es vor die ganze Gemeinde. Und wenn er auf die dann auch nicht hört, dann ist natürlich, dass man ihn wie einen Sünder, wie einen Fremden behandeln soll, die allerletzte Konsequenz. Aber das Ziel ist immer, den anderen zu gewinnen. Beim Richten ist eigentlich das Ziel, den anderen fertig zu machen. Ihn aus dem Verkehr zu ziehen, dafür zu sorgen, ihn zu bestrafen, ihn dafür zu sorgen, dass er das nicht wieder macht. Es ist irgendwo Macht auszuüben. Ja, der Staat muss das tun. In meiner ersten Gemeinschaft hatte ich zwei Richter. Beides vorsitzende Richter. Der eine hatte einen der Mauerschützenprozesse zu urteilen. Da hat er uns mal in der Eisdiele ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie schwierig das ist, nach Jahrzehnten in so einem Fall noch irgendwie Wahrheit festzustellen. Aber damit kommen wir eigentlich zum zweiten Teil. was wird eigentlich beurteilt, Mensch oder Tat? Der Richter beurteilt die Tat. Und das ist ein Unterschied. Also wir haben in der Erziehung uns immer wieder Mühe gegeben, das auseinanderzuhalten. Also zu sagen, du lügst, wenn jemand gelogen hat, aber nicht, du bist ein Lügner. Oder du hast Dummheiten gemacht, aber nicht, du bist dumm. Oder andersrum kennt ihr das vielleicht, wer von euch hat schon mal laut oder leise gesagt, Mensch, bin ich blöd. Ist nicht wahr, sage ich euch jetzt von hier vorne. Ihr seid nicht blöd. Ihr habt Blödsinn gemacht. Ja, das glaube ich. Kann gut sein. Ob es in dem konkreten Fall so war, kann ich nicht beurteilen, weil ich den Fall nicht kenne. Aber die meisten von uns oder eigentlich alle haben irgendwann mal Blödsinn gemacht. Völlig klar. Aber deshalb ist der Mensch nicht blöd. Versteht ihr den Unterschied? Wenn ich den Menschen abkanzel, wenn ich den Menschen richte, dann kriegt er einen Stempel, so ist der und aus dem Schubfach kommt der nie wieder raus. Der ist ja blöd. Ich habe meine Lehrerin erlebt, also da bin ich echt innerlich aus dem Hemd gesprungen. Eigentlich schade, dass ich es nicht auch äußerlich gemacht habe. Da haben wir nämlich saßen wir hinten in der Klasse drin und haben zugeguckt und dann hat ihr also eine Frage gestellt, ein Kind hat eine Antwort gegeben, falsch, wusste ich doch, du bist doch eh zu blöd dazu. Sagt eine Lehrerin zu einem Kind in der dritten Klasse. Eigentlich schade, dass ich nicht aufgestanden bin und die mal vor die Tür gezerrt habe. Ja, das geht nicht. Das ist ein Punkt. Ich kann sagen, die Antwort war falsch. Natürlich, das muss ich auch sagen, wenn sie falsch war. Ansonsten lernt das Kind nichts dazu. Aber ich kann nicht das Kind abkanzeln. Und das gilt für Erwachsene genauso. Und hier würde ich, also absolut gilt, richtet nicht. Ja, denn ich habe den Menschen nicht zu richten. Denn, und das ist eine interessante Begründung, denn mit dem Maß, mit dem du misst, wirst du gemessen werden. Und mit dem Urteil, mit dem du urteilst, wirst du verurteilt werden. Also interessant, Elberfelder hat das versucht nachzumachen. Das ist also im Griechischen tatsächlich so, dass alles drei denselben Wortstamm hat. Also ja, mit dem Urteil, mit dem Gericht, mit dem du richtest, wirst du gerichtet werden. Mit dem Maß, mit dem du misst, wirst du gemessen werden. Ja, also man kann es nachmachen, klingt im Deutschen halt ein bisschen komisch. Aber das ist ganz klar, im Grunde sagt Jesus hier, du legst fest, mit welchem Maß du beurteilt werden wirst. Nämlich, indem du andere mit diesem Maß misst. Steile Aussage. Und da heißt es hier glasklar, das geht nicht. Und dann kommt dieses Bild mit dem Splitter und dem Balken. Ich hoffe, es hatte noch keiner von euch einen Balken im Auge. Vielleicht davor, wenn man gegengelaufen ist, aber im Auge, das würde wahrscheinlich ziemlich böse ausgehen. Aber auf jeden Fall empfiehlt Jesus uns hier einen Blick in den Spiegel. Mir ist da die Redewendung eingefallen, pack dich zuerst mal an die eigene Nase. Bevor du anfängst, die Fehler deines Bruders, deiner Schwester, deines Gegenübers zu kritisieren, pack dich erst mal an die eigene Nase und überprüf erst mal, wo du selber eigentlich stehst, wie du dich benimmst, wie du dich verhältst. Es steht hier nicht, du darfst den des anderen nie kritisieren. Ja, sondern zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann geh zu deinem Bruder und bitte frag ihn, ob du seinen Splitter rausziehen darfst. Es geht um die Reihenfolge. Es geht nicht darum, du darfst niemals. Und es geht damit hier auch nicht um Perfektionismus. Ja, wenn ich erst vollkommen sein müsste, bevor ich mal den Mund aufmache, wenn ein anderer gerade auf den Abgrund zurennt, dann müsste ich ihn wohl immer rennen lassen. Ja, dann dürfte ich nie was sagen, weil ich bin nicht vollkommen. Und ich weiß genau, dass ich auch meine Fehler habe. Aber genau das ist die Haltung, von der Jesus hier redet. Wenn du dir bewusst bist, dass du auch deine Fehler hast, dann kannst du deine Fehler angehen und dann kannst du auch dem anderen helfen. Es geht um die Reihenfolge. Es geht darum, also dass ich nicht so tue, als wenn ich hier oben sozusagen qua Amt fehlerlos bin. Und jetzt kann ich alle anderen kritisieren, sondern es geht darum, kümmere dich erstmal um deine eigenen Macken. sei nicht arrogant, sei nicht hochmütig, du bist nicht der, der über allen anderen steht. Es gibt im Bereich von Supervision und diesem, also einander helfen, gibt es auch die kollegiale Beratung. Da wird untereinander, da gibt's, also das ist ein bestimmtes Konzept, ich kenne das nicht im Detail, aber ungefähr, das ist nach einer bestimmten Struktur aufgebaut, wo gleich Leute in der gleichen Situation, in derselben Situation einander helfen. Darum geht es da. Also es gibt nicht den einen Berater, der jetzt die anderen coacht, sondern mit diesem System geht es darum. Und ich glaube, dass solche Dinge funktionieren nur, wenn wir erstens anerkennen, dass wir auf einer Stufe stehen und wenn wir zweitens bereit sind, uns eben auch an die eigene Nase zu fassen und selber was sagen zu lassen. Wenn ich der Meinung bin, bewusst oder unbewusst, ich weiß, wie es richtig ist und ich kenne alles, ich weiß alles und ich mache natürlich selbstverständlich keine Fehler. Fehler machen grundsätzlich nur die anderen und denen muss ich das natürlich sagen, die muss ich mit der Nase da drauf stoßen. Erstens, würdet ihr euch von jemandem was sagen lassen, der selber so tut, als wenn er überhaupt keine Fehler hätte? Also ich tue mich da extrem schwer. Ich tue mich wesentlich leichter, auf jemanden zu hören, der seine eigenen Fehler eingestehen kann. Ja, der auch weiß, dass er Fehler hat und in diesem Wissen und in aller Demut mich jetzt auch auf meine eigenen Fehler hinweist, da kann ich wesentlich leichter zuhören, als bei jemandem, der so tut, als wenn er drüber stünde. Und dabei sind wir nochmal, da schließt sich der Kreis bei dem, was ich am Anfang, die erste Frage, die ich gestellt habe, oder die erste Alternative. Nämlich auf der einen Seite das Richten und auf der anderen Seite das Ermahnen. Das erste wird uns verboten, das zweite wird uns geboten. Ja, geh hin, rede mit ihm, sagt Jesus in Matthäus 18. Wenn du es mitkriegst, bist du verpflichtet, hinzugehen und mit ihm zu reden. Noch härter ist das Alte Testament. Bei Hesekiel sagt Gott, wenn dein Bruder sündigt und du hast ihn nicht gewarnt, so wird er wegen seiner Sünde gerichtet werden. Ich glaube sogar sterben steht da. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Du hast ihn nämlich nicht gewarnt. Wenn du ihn gewarnt hast, und er sündigt trotzdem, wird er auch gerichtet werden, aber du bist frei, denn du hast ihn ja gewarnt. Das hat mir mal meine Ausbilderin in der Seelsorgeausbildung vorgelesen, weil sie gesagt hat, ich kann mich so gut in die Leute reinversetzen, dass ich sie nicht mehr kritisieren kann, ja, weil ich kann ja so gut verstehen, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten, dass ich nichts mehr sage. Ja, sie hatte ein Stück weit recht. War trotzdem nicht schön, das so unter die Nase gerieben zu kriegen. Aber das war so ein Punkt, ja. Sie hat gesehen, wo es bei mir kritisch ist und hat mir genau das unter die Nase gerieben. Sehr deutlich. Ich weiß es heute noch. Ja, das war notwendiges Ermahnen. Das hat aber das Ziel, mir zu helfen, meinen Dienst zu tun. Das hat nicht das Ziel, mich runterzumachen oder mich rauszukegeln oder was auch immer. Sondern sie wollte mir helfen. Das Ziel ist wieder klar. Ja, sie wollte mir helfen. Zweitens, sie hat nicht mich, du bist sowieso zu blöd, du bist ungeeignet für diese Aufgabe und so weiter, sondern sie sagt, da ist ein Gefahrenpunkt. Bete drüber, nimm das in die Hand. Und dann hat sie mir geholfen, damit klarzukommen. Das ist Ermahnen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, du richtest, dann darf ich mich da auch vorausgesetzt, das ist klar, das Ziel stimmt und die Methode stimmt, dass ich denjenigen, dass ich das Verhalten kritisiere und nicht den Menschen abkanzel, dann darf ich mich auch dagegen wehren, gegen diesen Vorwurf. Muss ich mich prüfen, ja? Balke, Splitter, ja, muss ich gucken. Wenn ich tatsächlich eigentlich eine Wut auf denjenigen habe und will ihm einen reinwürgen, dann ist das mein Balken. Der muss zuerst geklärt werden, bevor ich überhaupt irgendetwas sagen kann. Ansonsten, ich habe das ja mal verkürzt gesagt und dazu stehe ich nach wie vor. Erst wenn ich jemanden liebe, darf ich ihn kritisieren. Wenn ich es nicht kann, muss ich ins Gebet gehen und muss mit Jesus so lange an der Sache ringen, bis ich es kann und dann darf ich was sagen. Das ist mitunter schwierig. Aber das ist dieser Grundgedanke, erst wenn ich den Menschen annehme, Wenn ich ihm Gutes tun will, dann kann ich auch im Guten kritisieren. Wenn ich eine Wut auf den habe oder auch nur der Mensch mir vollkommen egal ist, werde ich kaum den richtigen Ton finden und sollte vielleicht tatsächlich lieber den Mund halten. Oder, das ist dann noch eine Notlösung, eigentlich heißt es ja, der erste Schritt, geh du hin. Aber wenn das nicht geht, weil ich ihn nicht annehmen kann, weil ich ihn gefressen habe, weil ich, was weiß ich, aus welchen Gründen auch immer, richtet nicht, ja, wenn ich merke, ich kann das nicht, dann kann es sein, dass ich auch jemand anderen bitte. Du, sag mal, du kommst doch mit dem eigentlich ganz gut klar. Würdest du mal, kannst du den mal? Ich habe den Eindruck, der rennt da gerade mit Anlauf auf den Abgrund zu. Ja, manchmal kann man ja nicht warten, weil dann würde in der Zeit die Katastrophe eintreten. Aber das ist grundsätzlich eine Sache. Es ist mir verboten zu richten. Es ist mir verboten, Jesus macht das in einem Gleichnis mal deutlich. Da sagt er, der Sämann sät aus, dann kommt der Feind, sät Unkraut dazwischen. Und dann kommen die Knechte und fragen, sollen wir das Unkraut rausziehen? Und Jesus sagt, nein. Erst am Ende der Tage wird, also wenn die Ernte reif ist, dann wird aussortiert. Ob das landwirtschaftlich sinnvoll ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war das die damalige Praxis. Aber ganz klar, Jesus legt das dann ja auch aus. Wir haben nicht zu richten. Ich habe nicht das Recht zu entscheiden, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Das kann ich auch gar nicht, weil ich ja nicht weiß, was in den letzten Sekunden noch zwischen Gott und einem Menschen passiert. Ich kann sagen, ohne Jesus kommst du in die Hölle. Weil das steht so in der Bibel. Aber ich kann nicht sagen, du oder der oder der oder der kommt in die Hölle und der und der und der kommt in den Himmel. Weil, wie gesagt, ich weiß doch nicht, was auf der letzten Strecke zwischen Gott und einem Menschen noch passiert ist. Vielleicht ist der, der sein Leben lang Gott gelästert hat und auf der letzten Strecke bringt Gott ihn noch zur Strecke und bringt ihn zur Umkehr. Und dann werden wir ihn im Himmel wiedersehen. Und weil ich das nicht beurteilen kann, habe ich nicht zu richten. Punkt. Das fällt einem vielleicht manchmal schwer. Ja, da gab es in der DDR ja auch einen wahrscheinlich in frommen Kreisen kursierten Witz. Wurde über dieses Thema geredet, wer jetzt zu Jesus kommt, der kommt in den Himmel. Und dann fragt einer, ja sogar der Erich Honecker? Darauf die Antwort, ja der Erich vielleicht, aber die Margot, also seine Frau, die muss wohl noch schlimmer gewesen sein als er. Ja, auch sie. Aber das ist, ja, ich habe das nicht zu entscheiden. Punkt. Richtet nicht. Verdammt niemanden. Verurteilt niemanden. Ich kann Taten beurteilen und vielleicht auch verurteilen. Und selbst da ist es herausfordernd genug. Kenne ich die Umstände in dem Moment, wo ich reagiere? Ich habe das ja schon öfters gesagt, ich bin zweimal in meinem Berufsleben ausgerastet im Dienst. Also als ich wirklich mit der Hand, in beiden Fällen habe ich mit der Hand auf den Tisch gehauen, dass die Leute fast einen Herzinfarkt gekriegt haben. In einem Fall stehe ich dazu, ich würde es wiederholen. In dem anderen Fall hat es mir nachher leid getan. Und zwar hat jemand was gesagt, das war zum Ausrasten. Nur als ich dann mich wieder beruhigt habe und nachgefragt habe, habe ich gemerkt, der hat es so nicht gemeint. Also er hat sich einfach falsch ausgedrückt. Das, was er gesagt hat, war katastrophal. Wenn er das wirklich gemeint hätte, dann wäre die Reaktion angemessen gewesen. Nur habe ich dann beim Nachfragen gemerkt, so hat er es aber nicht gemeint. Sondern der war einfach jetzt mit Sprache nicht so bewandert, wie jemand, der ständig mit Sprache umgeht und hat sich eben einfach falsch ausgedrückt. Und das, was er gemeint hat, war durchaus akzeptabel, vielleicht sogar gut. Ja, also manchmal weiß ich nicht, was dahinter steht. Oder ein Beispiel, das ich gelesen habe und das ich auch schon öfters erzählt habe, das stammt aus einem Buch. Ich weiß nicht mal mehr, wie das Buch heißt und wie der Autor heißt. Vielleicht erkennt es ja jemand wieder, der das Buch gelesen hat auch. Also der Autor sitzt im Bus, fährt mit dem Bus und da sind Kinder, die also wirklich alle anderen Leute so drangsalieren, vors Schienenbein treten. Und der Vater sitzt daneben und reagiert überhaupt nicht. Irgendwann wird es dem Autor zu bunt und er ranzt den Vater an. Sehen Sie denn nicht, was Ihre Kinder hier machen? Und der Mann zuckt so zusammen, war völlig in Gedanken und sagt, ach ja, die Kinder, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, die Mutter der Kinder ist eben gestorben. Er sagt, das Verhalten der Kinder hat sich nicht geändert, aber sein Blickwinkel hat sich verändert. Ja, und statt zu schimpfen, hat er jetzt den Vater und die Kinder zu sich nach Hause eingeladen, hat denen erstmal was zu essen gemacht und hat mit dem Vater besprochen, was sind denn jetzt die nächsten Schritte, die getan werden müssen. So gut er das eben selber wusste. Ja, selbe Situation, selbe Taten, nur ich kenne plötzlich den Hintergrund und entscheide völlig anders. Ich habe es noch nie so krass erlebt, oder jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, wie in diesem Beispiel. Deswegen habe ich das Beispiel aus dem Buch gebracht. Aber ein bisschen entschärft habe ich diese Situation durchaus öfters erlebt, dass ich gesagt habe, also ich hatte mir, vielleicht habe ich es nicht laut ausgesprochen, aber in meinem Herzen habe ich schon gedacht, das finde ich jetzt aber gar nicht gut und habe vielleicht auch schon jemanden innerlich abgekanzelt. Und dann habe ich den Hintergrund und die Zusammenhänge erfahren und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das so sehe, dann muss ich sagen, alle Achtung, da hat sich schon ganz, ganz viel bewegt bei diesem Menschen. Selbe Situation, hat sich an der Situation nichts verändert. Ich habe nur ein paar Informationen mehr und beurteile die ganze Sache schon wieder ganz anders. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, was hier steht, was Jesus hier sagt. Ich habe jetzt, ihr habt gemerkt, ich habe natürlich jetzt aus anderen Bibelstellen ein paar Dinge hier reingezogen. Das nennt man dann nicht mehr Exegese und Eisegese. Ich lese was in einen Text rein, was da gar nicht steht. Aber ich habe ja wenigstens meine Quellen auch benannt, woher ich das jetzt habe. Aber Jesus verbietet uns klipp und klar, sowohl im Gleichnis als auch hier in der Bergpredigt, das Richten. Ich habe den anderen nicht zu verurteilen. Und das ist eigentlich, und dann im zweiten Teil wird ja deutlich, wenn du deinen Balken, wenn du dich um deinen eigenen Anteil gekümmert hast, wenn du den Balken in deinem Auge rausziehst, wenn du bereit bist, dich selber zu prüfen, dann darfst du im nächsten Schritt dem anderen deine Hilfe anbieten. Das ist übrigens heute in der Seelsorge, in der Psychologie, wer eine entsprechende Ausbildung macht, muss so und so viele Einheiten selber machen und sich an die eigene Nase packen. Sich selbst hinterfragen, sich selber prüfen, wie er Dinge reagiert. Ja, also früher war das nicht so und Reinhold Rute, der Seelsorger, der hat mal erzählt, sein erstes Beratungsgespräch nach der Ausbildung war gescheitert, bevor der Klient sich gesetzt hatte. Reinhold Rute ist ein Hysteriker, wie er im Buch steht. Also extrovertiert, geht nach außen, geht auf Leute zu, übertreibt gerne mal mit allen Stärken und Schwächen, die der Hysteriker hat. Sein erster Klient hatte eine Zwangsstörung. Also wo Reinhold Rute zwar noch im Gesunden, aber schon in das eine Richtung kippt, war der andere in die andere Richtung gekippt und das schon ins Krankhafte rein. Ja, so war der angezogen mit Bügelfalte in der Hose, wie mit dem Messer gezogen und dann schön die Knie hochgezogen, damit die Hose hochgezogen, damit sie sich nicht ausbeult beim Setzen und hat sich gesetzt und da war bei Reinhold Rute schon rot das Rollo runter. Er konnte dem überhaupt nicht mehr zuhören. Er sagt, das war eigentlich schon gescheitert, bevor der das erste Mal den Mund aufgemacht hat. Warum? Weil er sich eben nicht an die eigene Nase gefasst hat. Er musste damals noch nicht in der eigenen Ausbildung auch seine eigenen Stärken und Schwächen bearbeiten. Er sagt heute, also als ich ihn kennengelernt habe, ging er zwischen 70 und 80. Und er sagt, heute weiß ich um meine Macken. Ich hatte sogar lange Zeit eine Sekretärin mit einer Zwangsstörung. Und wir haben uns hervorragend ergänzt, weil die genau die Punkte, wo ich meine Schwächen habe, ergänzen konnte. Aber das könnt ihr euch vorstellen, wie die sich auf die Kette gegangen sind zeitweise. Weil sie vollkommen gegensätzlich waren. Aber er sagt, weil ich das aber weiß, ich weiß um meine Macken. Und ich weiß, dass genau die Frau diese Macken ausgleichen kann. Deshalb konnten wir zusammenarbeiten. Also wirklich, ich meine das ganz, ganz ernst. Es geht gar nicht immer um große Schuld, Lebensbeichte oder irgendwas, sondern einfach zu wissen, wie ich ticke und wo ich Leuten wahrscheinlich auch manchmal auf die Kette gehe, mit meiner Art. Und wenn ich das weiß, dann kann ich in aller Demut auch den anderen ansprechen und sagen, du hör mal, ich weiß, ich habe auch meine Macken. Und ich bin dankbar, dass du, auch du darfst mich darauf gerne hinweisen, wo die wieder zuschlagen. Aber hier sehe ich auch einen Punkt bei dir. Darf ich dir da helfen? Und dann kann das funktionieren. Wenn ich weiß, wo meine Macken sind, dann kann ich auch dem anderen leichter helfen oder manchmal überhaupt erst helfen bei seinen. Und das müssen nicht dieselben sein. Ja? Also hat mal einer zu mir gesagt, als ich selber mal im Hauskreis mich geöffnet habe, habe persönliche Dinge benannt und dann sagt einer, also die Probleme möchte ich mal haben. Im ersten Moment hätte ich ihn erschlagen können. Im nächsten Moment habe ich gedacht, der hat recht. Der tickt so anders als ich, dass der die Macken, die ich habe, wahrscheinlich wirklich nie kriegen wird. Aber der hat andere. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, der Mensch hat recht. Genau die Probleme, die ich da gerade habe, die wird er wahrscheinlich wirklich nie kriegen. Aber andere. Und deswegen ist gut, wenn ich den Balken in meinem Auge kenne und vielleicht sogar entfernt habe, dann sehe ich klarer im Blick auf den anderen. Solange ich das nicht tue, und jeder von uns hat seinen Balken, ich auch. Und das Komische ist, die Biester wachsen nach. Da hast du den einen entfernt und dann kommt der nächste. Also wir müssen immer da dranbleiben. Das ist leider keine Tätigkeit, die ich einmal mache und dann ist sie erledigt. Es ist immer wieder nötig, auch den Balken im eigenen Auge zu sehen. Aber nur wenn ich den bearbeite, dann kann ich dem anderen mit seinem Splitter helfen. Sonst nicht. Lasst uns beten. Ja, Vater, du weißt, wo mein Balken ist und dasselbe gilt für jeden Einzelnen hier. Hilf uns, dass wir diese Balken uns von dir entfernen lassen oder wenn möglich sie selber entfernen, wie auch immer. Aber schenke, dass wir sie loswerden und dass wir dann in Liebe dem anderen mit seinem Splitter helfen können. Und bewahre uns davor zu richten über den anderen, ihn abzukanzeln, ihn zu verurteilen, sondern lehre uns in aller Weisheit, den anderen anzunehmen, miteinander umzugehen. Amen.